Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt ins Gespräch mit dem Cedric Wermuth, der genau ein Jahr jetzig Präsident oder Co-Präsident von der SP Schweiz ist. Wie hat ihn das verändert? Das sind Fragen, die ich ihm stellen werde und dazu natürlich alles andere aus der aktuellen Welt von der Politik. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Vom Christus über Rio, Machu Picchu in Peru, der schiefe Turm von Pisa, der chinesische Mauer, Gärten über Babylon, der Dom im Vatikan, die verbotene Stadt in Peking, bis zum Taj Mahal. Denkmäler in Stein gemeißelt, Triumphbögen, Reinzeichner sprayen Namen an die Wand und stellen uns Kulturen auf. Tätowieren unsere Brüder, unsere Schwestern unter die Haut. Betonieren Sterne in Walk of Fame, Sieg und Niederlage. Legen Kerzen als Grab, drucken Slogans auf Plakat. Ritzen die Initialen im Baum und brünsten sie in Schnee. Wir zeigen Flaggen, es soll sie jeder sehen. Und bauen unser Denkmal und lassen sie im Herzen stehen. Und schaffe den Moment, der uns vereint. Zementiert Monument für die Ewigkeit. Wir bauen unser Denkmal und lernen im Herzen stehen.
Wir formieren uns zu Gruppen, zelebrieren Ritual. Hangen die Liebeschlösser an Brocken, übergänden einen Pokal. Zeichnen Botschaften in Sand, lassen Satelliten steigen. Verleihen goldene Orden und geben unser Wissen weiter.
Vom Christus über Rio, Machu Picchu in Peru, der schiefe Turm von Pisa, der chinesische Mauer, Gärten über Babylon, der Dom im Vatikan, die verbotene Stadt in Peking, bis zum Taj Mahal. Wir bauen unser Denkmal und längst im Herzen stehen. Wir bauen unser Denkmal, von nie vergessen geht.
Bei mir ist der Cedric Wermuth und hat nur eine Bedingung gestellt für die Sendung. Er wollte etwas zu diesem Song am Anfang sagen. Cedric, danke vielmals, dass du gekommen bist. Also, was ist das Thema zu diesem Song?
Ja, danke Roger. Herzlichen Dank für die Einladung. Also, alle Songs sind übrigens Schweizer Musik heute, aber dieser Song ist für unsere zwei Töchter. Unsere grössere Tochter geht in die Schule seit dem Sommer und der Blick und der Mark Sway sind bei ihr an der Schule gewesen, vor zwei Wochen. Und seither ist das auf und ab und auf und ab. Und ich glaube, habe fast den Aufstieg zum Vater des Jahrhunderts geschafft, weil ich es geschafft habe, eine Unterschriftenkarte von Blick und von Mark Sway zu organisieren. Und in dem Sinne ist das Lied für sie beide.
Okay, aber was hat dich jetzt mehr verändert in letzter Zeit, dass du jetzt SP-Co-Präsident bist oder eben Vater von zwei Töchtern?
Nein, ich glaube, das Vatersein verändert schon nochmal stark. Das ist eine ganz andere Perspektive auf die Welt. Plötzlich sind die ganzen Diskussionen, die wir über Klimawandel führen, etwas ganz anderes, weil das sind meine Kinder, unsere Kinder, die nachher noch da sind, auf dem Planeten leben müssen. Das Präsidialjahr auch, das ist klar, aber für meine persönliche Welt ist sicher das Vaterwerden. Würde ich nicht, ja. Mal, auch ein schöner Ereignis gewesen, obwohl Präsidium auch sehr schön ist.
Also, du bist jetzt 35, schon mit 25 ja. Bist du Nationalrat geworden, seit einem Jahr Co-Präsident von der Bundesratspartei SP. Nicht schlecht für einen, der sein Studium mit dem Lizenziat nach unendlich viel Semester mit Ach und Krach doch noch abgeschlossen hat. Und die Frage ist, die ich mir da stelle, wenn du mit 35 jetzt schon so viel erreicht hast, was ist denn in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 40 Jahren? Viel mehr Luft nach oben hast du nicht mehr, Cedric, oder?
Ja, es ist am falschen Ort, wenn man Politik als Karriere versteht. Das war nie meine Absicht. Es geht darum, das Land.
Nie meine Absicht war.
Nein.
Du hast alles nur gemacht für das.
Nein, meine Wahl im 2011 ist ja eigentlich ein historischer Unfall. Das hätte ja nicht passieren. Also eine Partei, die gut aufgestellt ist, wenn nicht jemand gewählt mit 25, der neu dabei ist, sondern da hat man eine langfristige Planung, wer nachher kommt. Das ist ein historischer Zufall. Und es ist auch gut, dass man sich das immer versucht bewusst zu sein. Es geht dann nicht um mich und meine Karriere. Was ich später mache, keine Ahnung. Ich freue mich auf ein Leben, wo nicht mehr in der Öffentlichkeit...
Ja, aber gleich, aber ich meine, wenn man mit 35 das schon erreicht hat, eben, also Bundesrat ist in der Politik das Einzige, was noch denkbar wäre, ist natürlich schon möglich. Und du bist mal Juso-Präsident, jetzt bist du Co-Präsident von der SP, dann Bundesrat wäre dann noch das Einzige, was übrig wäre. Sonst ist nur noch etwas möglich, was gegen oben geht in der Politik.
Nein, ich glaube nicht, dass das Präsidium etwas oben ist oder unten. Bundesrätin und Bundesrat sollen die Leute werden, die das können. Meine persönliche Grenze wäre mit dem überschritten. Das ist nichts für mich. Ich glaube, ich sehe dann gut mal ein Leben auch außerhalb der institutionellen Politik. Ich werde immer ein politischer Mensch sein, aber ich kann mir durchaus auch ein Engagement vorstellen, das in der Partei ist.
Aber was machst du denn jetzt? Jetzt bist du also Parteipräsident, Nationalrat, bist du eigentlich Berufspolitiker oder machst du sonst noch irgendetwas?
Nein, jetzt bin ich absolut Berufspolitiker. Ich habe bis vor einem Jahr noch gearbeitet, nebendran, in einer Kommunikationsagentur, also in der Werbebranche, eigentlich, wenn man so will, allerdings dort schon, vor allem für NGOs und Anliegen, die mir inhaltlich wichtig sind. Aber jetzt als Parteipräsident wäre das nicht machbar. Also wenn man das wirklich mit voller Überzeugung machen will, dann glaube ich, muss man das praktisch ausschließlich machen. Und wir machen das ja auch so, zusammen mit der Mattea, dass wir wirklich nebendran noch ein Familienleben haben. Also ich will Hausarbeit und Familienarbeit mit meiner Partnerin einigermaßen gleichberechtigt teilen. Und dann wäre es illusorisch, nochmal gross etwas nebendran zu machen.
Du sagst, es war ein Unfall, dass du mit 25 Nationalrat geworden bist. Es ist nicht ein viel grösserer Unfall, dass du mit 33 Parteipräsident geworden bist. Ein Jugendwahn, der die SP ergriffen hat, weil offenbar niemand hat wollen, Präsident werden in dieser Partei. Wie auch nicht in der anderen Partei. In allen Parteien war immer nur ein Kandidat, der Gerrit Pfister in der Mitte, SVP Chiesa, Grüne Glättli, FDP Neuburkhardt. Und ich hatte auch keine Gegenkandidaten gehabt. Also da bist du einfach am richtigen Ort, im richtigen Moment. Und die hatten das Gefühl, er ist Zukunft. Die Frage ist aber, ist er auch Gegenwart, Cedric und Matteo?
Ja, völlig berechtigte Frage. Also, zuerst einmal glaube ich, dass gerade im politischen Leben mehr als man je denkt, ein Zufall ist. Also alle die das Gefühl haben, das sei ihre eigene Leistung, das finde ich immer lächerlich. Es ist 80% sind die historischen Umstände, dass es gerade so geklappt hat. Da trägt man wenig dazu bei. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist, wir sind ja genau die Partei gewesen, die eine Auswahl hatte. Die einzige. Bei uns haben sich mehrere Leute beworben. Und dann sind die Wahlen in Walliser Staatsrat dazugekommen, wo wir mit dem Matthias Renner auch diskutiert haben und am Schluss gemeinsam zur Überzeugung gekommen sind, es ist richtig, er geht in die Regierung im Kanton Wallis und wir machen das Präsidium.
Eben, da sind wir die Einzigen gewesen.
Am Schluss sind wir die Einzigen gewesen.
Aber ja. Ich frage mich, warum in allen Parteien nur immer ein Kandidat? Was ist denn so unattraktiv an dem Job?
Man macht ab dem ersten Tag eigentlich per Definition immer alles falsch. Das ist doch ein bisschen so. Aber das weiss man vorher. Man kommt sofort unter den Beschuss, parteiintern, extern. Es wird auch öffentlich nochmal zacken brutaler und wahrscheinlich subjektiv gefühlt auch unfair mit einem umgegangen. Das ist nicht sehr attraktiv. Also man kann auch viel schneller...
Aber warum machst du es denn? Also du hast ja nur zwei Aufgaben als Parteipräsident. Also bei den Wahlen nicht weniger zu holen als bei den letzten Wahlen und keinen Bundesratssitz zu verlieren.
Das ist schon keine schlechte Aufgabe, finde ich, mit dem ist meine Zeit.
Aber eine schwierige vielleicht.
Ja, nein, es geht um viel mehr. Also, das wäre zu wenig. Ich glaube, die Sozialdemokratie hat in den letzten 10 Jahren bewiesen, dass sein Bollwerk ist, Lebensversicherung für die Menschen in diesem Land, wenn es um Renten, um Löhne geht und um den Sozialstaat. Und was sie zu wenig gemacht hat, einfach aus der Defensive heraus, ist auch zu zeigen, wir können auch Gesellschaft gestalten, modern, zukunftsorientiert. Darum lancieren wir jetzt eine Initiative für Kindertagesstrukturen im ganzen Land zahlbar. Wir wollen den Finanzplatz umbauen, wieder zeigen, wir können tatsächlich die Gesellschaft auch modernisieren und vorwärts bringen. Und das ist eigentlich der Matteo und mein grosses Ziel. Zu sagen, die Zeit der Sozialdemokratie ist nicht abgelaufen, sondern im Gegenteil, genau die Krise, die wir drinstecken, Klimakrise, Migrationskrise, Wirtschaftskrise, Covid, zeigt, die sozialdemokratische Lösung, eine Gesellschaft so zu organisieren, dass sie mehr Freiheit bringt für die Einzelnen, wenn wir Probleme gemeinsam lösen. Das ist der richtige Weg. Und ich glaube, da ist relativ viel noch vor uns.
Das ist die Rhetorik von Cédric Vermorden. Wir müssen jetzt das besprechen, natürlich auf dem Hintergrund von dem, was in Deutschland passiert ist. Der Wahlsieg von der SPD. Machen wir zwischen denen Musik. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel verbindet zwei Sachen. Das ist Faber, Hunger, Brandau. Das war so mein persönlicher Freedom Day gewesen. Das erste Konzert nach der Pandemie am Montreux Jazz Festival. Und ich finde, der Titel ist ein wunderbares Lebensmotto. Eins haben wir immer noch genommen.
Cédric Vermorden seit einem Jahr zusammen mit Matthias Meyer, Co-Präsident der SP Schweiz. Du sagst, du bist jetzt Berufspolitiker, was Nationalrat verdient, weiss man in etwa, zusammen mit den Sitzungsgeldern für Kommissionen. Was verdient man als SP-Präsident?
Also als Co-Präsident 35'000 ist unsere Entschädigung Franken pro Jahr, die wir bekommen, je Matthias und ich.
Okay. Also, wenn man jetzt anschaut, was ihr gebracht habt in die SP, ihr seid ganz klar ex-Juso, also der Linkskurs. Die SPD in Deutschland ist jetzt erfolgreich gewesen, aber genau nicht mit einem Linkskurs. Sie haben nicht über die Überwindung vom Kapitalismus geredet wie ihr. Ist ja immer noch im SP-Programm von der Schweiz, sondern über Mindestlohn von 12 Euro und Vermögensteuer. Die haben es genau mit einem anderen gemacht, eigentlich, was eher die Rechten in der SP wollen. Was sagst du da dazu, Wermut?
Das ist natürlich eine völlige Fehlanalyse. Also das Gegenteil
ist eine Fehlanalyse, wieso?
Die SPD ist mit dem linksten Programm angetreten in den letzten 30 Jahren mit Abstand, wo sie jetzt präsentiert hat.
Olaf Scholz hat aber ganz anders geredet.
Ja, nein, genau das, was du sagst, wo sie zwar gesagt hat, es geht darum, eine Zukunftsgesellschaft zu gestalten und wir müssen ganz konkret aufzeigen, was das heisst. Und was mich fasziniert hat, ist, dass sie das erste Mal seit Jahren nicht mit so Blabla angetreten ist, sondern gesagt hat, 12 Euro Mindestlohn, 400'000 Wohnungen, 48% Rente, also für die Schweiz tief, für Deutschland ist das eine klare Ansage, keine Rente. Erhöhung. Also ganz konkrete Programme, die genau dort hingehen, wo wir ja auch hinwollen. Oder wo man sagt, es kann nicht sein, dass alles immer nur Konkurrenz, Markt, Druck, mehr Flexibilität ist, sondern es gibt ein Recht auf Sicherheit, auf eine Reichtumsverteilung, wo alle davon profitieren. Genau um das geht es, in die Richtung von einem System zu gehen, das besser funktioniert als das, was jetzt jahrzehntelang unseren Planet zerstört hat. Und in dem Sinne ist der Olaf Scholz deutlich nach links gerückt und ich finde, die SPD hat eine beeindruckende Kampagne gemacht.
Ja gut, aber sie haben vor allem Punkte bei den über 65-Jährigen. Ja, die Älteren vertrauen dem Olaf Scholz. Er selber ist 63-jährig in der Schweiz. Eben haben wir da 35-Jährige an der Spitze von der SP. Ist das nicht eine falsch verstandene Jugendwahl?
Also ich bin mit dir einig, dass die Leute das Gefühl haben, Jugendliche oder also es ist übrigens nett, dass du mich als Jugendlich bezeichnest. Herzlichen Dank.
Im Vergleich zum Olaf Scholz auf jeden Fall.
Ach so.
Also in Deutschland hätte man sich nicht können vorstellen, dass Kevin Kühnast wie du, ehemaliger Juso-Star und Präsident, dass der SPD-Chef würde, Fraktionschef oder Kanzlerkandidat?
Nein, aber er spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, genau das ist das Erfolgsrezept, das die SPD gezeigt hat, dass sie eine breite Volkspartei ist, wo eben Generationen, aber auch verschiedene Flügel darin Platz haben. Und da sehe ich mich durchaus genau in dieser Tradition. Das ist absolut das Entscheidende, was sie gemacht haben. Das ist auch richtig so.
Aber gut, aber sie haben ja die Jugend erreicht in Deutschland.
Ah ja, genau.
Die Jugend
ist
zu den Grünen gegangen und zu der FDP erstaunlicherweise, also Liberale, geldorientiert, karriereorientiert, und die SPD hat eigentlich nur die alten Wähler geholt. Und mit denen könnt ihr dann also nicht den Staat machen in der Schweiz und neue Zahlen halten, oder? Also ihr wolltet ja auch die Jungen erreichen.
Absolut. Zwei Sachen. Das Erste, ich glaube, was man nicht darf unterschätzen in dieser Diskussion, und das ist mir ein bisschen untergegangen, was der Olaf Scholz geschafft hat, ist ganz viele enttäuschte Leute, die CDU, die nicht mehr gewählt haben, die teilweise wahrscheinlich sogar AfD gewählt haben in Deutschland, in Ostdeutschland, wieder zu gewinnen für ein politisches Projekt, das sagt, nein, man kann mit Solidarität, mit Respekt auch positive Projekte erreichen. Man muss nicht Rechtspopulisten und Rechtspopulisten wählen. Und das ist genau die Generation. Und das, finde ich, muss man als Erfolg anerkennen. Es hat immer geheissen, der Aufstieg von der AfD ist nicht zu stoppen. Die SPD beweist jetzt das Gegenteil. Das Zweite ist völlig einverstanden. Die SPD hat noch akzentuierter das Problem als wir. Sie hat der jungen Generation zu wenig zeigt, wie kann eine moderne Gesellschaft aussehen? Wie sieht Klimawandel aus, der das Leben für alle besser macht und eben nicht schlechter macht? Wo ist Digitalisierung geblieben in dieser grossen Koalition? Ich glaube, die grosse Koalition war eine schwierige Situation. Ich bin nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Aber jetzt hat man aus dem zum Glück ein Programm machen. Und ehrlicherweise, am Schluss, wenn Rot-Grün es langt für eine Regierungsbeteiligung in Deutschland, ist mir das recht ziemlich egal, wie das geklappt hat. Weil das wird auch für ganz Europa und für die Schweiz absolut entscheidend sein.
Also es werden nicht Rot-Grün sein, es werden auch noch die FDP dabei das sein, die so müssen da die Kompromisse machen. Ist eigentlich der Robert Habeck, der Chef oder der eigentliche Chef der Grünen, dein Vorbild und nicht der Olaf Scholz von der SPD?
Nein, der Robert Habeck ist bei den Grünen. Also der Robert Habeck ist unzweifelhaft einer der intelligentesten deutschen Politikerinnen und Politiker. Ich finde übrigens, Annalena Baerbock wird unzulässigerweise angegriffen mit dem, was sie gemacht hat.
Sie hat viele bessere. Sie hat einfach von 28% hat sie so 14% gebracht, ja, innerhalb von wenigen Monaten.
Ob das nur wegen ihr war, ehrlicherweise.
Sie hat nicht nur wegen ihr, aber vor allem wegen
ja, ich glaube, die Grünen haben einen Fehler gemacht in Deutschland. Du kannst nicht antreten und sagen, wir machen alles anders als alle anderen und dann genau dort Fehler machen, wo es eben das Gleiche ist wie die anderen. Nicht offenlegen, Sachen abschreiben, die nicht klar deklariert sind. Aber ich finde, sie ist ungerecht behandelt worden. Aber ich bin einverstanden. Ich meine, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Scholz und Kühnert finde ich eigentlich ein gutes Abbild von dem, was links von der Mitte gibt. Und wenn es die Koalition schafft, sagen, wir stellen die soziale Frage wieder ins Zentrum. Löhne, Rente, Arbeitssicherheit. Und auf dem bauen wir die Idee von einer Gesellschaft auf, die den Klimawandel eben ernst nimmt. Dann ist das ein entscheidendes Signal für ganz Europa. Und dann bin ich eigentlich froh um die Koalition. Natürlich, ich hätte mir lieber Rot-Rot-Grün gewünscht. Das ist so. Aber ehrlich gesagt, wenn es einigermaßen gut rauskommt.
Mit den Kommunisten? Du willst wählen, dass die Ex-Kommunisten in der Regierung sind? Ja, nein, das sind sie natürlich.
Also,
ist klar.
Ein Teil davon, ja, ist ein Teil davon. Aber allerdings muss man ehrlicherweise sagen, die deutsche Linke hat ihre Vergangenheit viel besser aufgearbeitet als die bürgerlichen Blockparteien. Aber im jetzigen Zustand von der Linke müssen wir nicht darüber reden. Das ist,
die sind
nicht regierungsfähig.
Mit 4,9%. Aber jetzt wegen Annalena Baerbock, Robert Habeck hat gesagt, sie hat am Schluss die Frauenkarte gespielt, darum ist sie Kandidatin geworden und eben nicht er, der natürlich viel höhere Zustimmungswerte hatte. Du hast ja auch mal gegen eine Frau kandidiert, Yvonne Ferri, wo du Ständerat werden im Kanton Aargau, hast sie aus dem Feld geschlagen und hast dann die Wahl verloren. Das war so dein einziger Flop bis jetzt. Was hast du daraus gelernt? Du musst immer eine Frau an deiner Seite haben, eben jetzt Mattea Meier, um überhaupt überhaupt eben bei der Linken oder Grünen Partei können zu punkten als Mann?
Nein, das war überhaupt kein Flop. Das ist einfach so in dem oberflächlichen Journalismus, den wir heute haben, leider das Einzige, wo der Journalistin und Journalisten noch bleibt. Wir haben eine Ständerätin gehabt.
Du hast einfach Bruderer.
Ja, ja, das, absolut. Das ist eine Niederlage, muss ich eingestehen. Einverstanden. Pascal Bruder und haben nachher in der Partei gemeinsam entschieden, wie versuchen wir den Sitz zu halten. Und wir haben das einzige Kantonalpartei in den Wahlen 19 zugelegt bei den Nationalratswahlen. Und wir haben gewusst, beides zu erreichen wird relativ schwierig. Das ist so. Das tut mir auch persönlich für alle leid, die sich engagiert haben in dem Wahlkampf. Man verliert nicht gerne. Ich bin noch nie angetreten, zum verlieren. Und das ist zu 100% meine Verantwortung. Aber nicht nur das Learning daraus, sondern aus der ganzen Zeit. Und der Grund, warum Matteo und ich zusammen antreten, ist genau der, zu sagen, da hast du recht. Es muss in Zukunft möglich sein, Familie, politisches Engagement und Beruf gemeinsam unter einen Hut zu bringen. Es kann nicht sein, dass man immer nur dominiert wird von so Leuten, von Männern, die sagen, mich bei den Retter auf dem weissen Schimmel und ohne meine Grossartigkeit geht die Welt nicht weiter. Nein, wir wollen die Verantwortung teilen und wir wollen sie korrekt teilen zwischen Männern und Frauen in allen Bereichen des Lebens. Und ich hoffe, wir können das Signal auch ausstrahlen.
Aber auch wenn das der Partei schadet, weil wahrscheinlich mit dem Habeck wäre jetzt die SPD vielleicht gleich stark.
Ja, das im Gegensatz so
zu der Schweiz. In der Schweiz ist immer so, wenn die SP gewonnen hat, hat die Grünen verloren und umgekehrt.
Ja.
Also in letzter Zeit vor allem die Grünen gewonnen und die SP verloren. Aber mit dem Habeck hätten die mehr gemacht, dann hätten die vielleicht das Zweite in einer Koalition machen können.
Mit einer Ausnahme.
Ja.
Im Kanton Aargau vor zwei Wochen haben wir das erste Mal geschafft, den Trend zu kehren. Rot und Grün haben beide zugelegt, verloren hat der Freisinn und ganz massiv ist die SVP. Und das ist, glaube ich, schon eine Zeitenwende und genau in die Richtung
muss es gehen.
Ja.
Okay. Bist aber ein bisschen neidisch, wenn du schaust auf die Situation in Deutschland, dass jetzt eben natürlich die Grünen und die SPD zusammen mit noch ein bisschen FDP auf der Seite, so nimmt man auch an die Regierung mal. In der Schweiz ist die SP zwar in der Regierung, aber immer in der Minderheit.
Ja, natürlich. Also das ist der grosse Vorteil an ihrem System. Das hat auch Nachteile. Aber dass, wenn du eine Wahl gewonnen hast, dann kannst du wirklich Politik gestalten. Das ist natürlich der ganz grosse Vorteil. Und das erwarten wir jetzt auch von unseren Genossinnen und Genossen der SPD, dass sie das wirklich erfüllen, was sie angekündigt haben, egal in welcher Koalition. Neidisch. Ehrlicherweise, ich finde, das Land hat sich in den letzten Jahren massiv bewegt, gerade nach links. Und zwar in einer Art und Weise, wie ich es mir nicht erträumt hätte. Seit dem Frauenstreik, meine Konzernverantwortungsinitiative hat eine Bevölkerungsmehrheit geholt. Die Linke ist so stark historisch wie noch nie. In der Stadt, aber auch auf dem Land inzwischen. Also es entwickelt sich in eine sehr positive Richtung. Da bin ich eigentlich sehr zukunftsoptimistisch, muss ich sagen.
Gut, das musst du natürlich sein. Das ist ein Teil von deinem Auftritt. Man muss immer optimistisch sein. Du bist auch optimistisch gewesen, was eben die SPD anbelangt hat. Ja. Hast darum ein Ausflügel gemacht mit zwei Gespänchen nach Berlin. Reden wir doch über das, den Fanausflug nach Berlin. Machen wir zwischen deinen Musik. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel könnte der Titel sein vom sozialdemokratischen Programm. Um das geht es, das schöne Leben von Steiner und Madeleine.
Ich werde nicht euer Gegner sein, wenn alle plötzlich Freiheit schreien. Ich lass mich von der Zeit einholen, wenn trotzdem alle Gleichheit wollen. Nehmt ihr mich bei der Hand und sagt, es wird Zeit, dass jetzt auch du was wagst, dann werde ich die Faust erheben. Von mir wird es Parolen regnen, doch werde ich nie die Erste sein, wo alle doch so glücklich scheinen. Bis dann.
denn wir sind bereit. Frieden für die Ewigkeit. Was glaubt ihr, was kommt nach dem Kampf? Wissensdurst und Toleranz. Ich hoffe doch, auch ihr hofft noch. Genauso wird es sein. Und sogar wenn einer Zweifel legt, ist er damit nicht allein. Doch wer soll sich als
Erster? Bei mir ist der Cedric Wermuth. Vor zwei Wochen Wahlen in Deutschland. Ihr seid dabei gewesen, ein Fanausflug. Fabian Molina, John Pult und Cedric Wermuth nach Berlin. Erzähl mal, wie das abgelaufen ist, was ihr dort haben wollen machen. Es ist eigentlich nur um ein Selfie gegangen mit dem Olaf.
Nein, das war der kürzeste Teil gewesen. Wir haben eigentlich seit der Wahl von der neuen Parteispitze der SPD sehr enge Beziehungen zum Norbert Walter-Borjans, zum Kevin Kühnert, aber auch seit der Kandidatur zum Team von Olaf Scholz. Wir sind mit ihnen vor allem im Gespräch über die Frage, welche Rolle und wie kann man die Schweiz in den nächsten Jahren besser an die Europäische Union führen und wie kann die Europäische Union, wie kann die Europäische Union so umbauen, dass zum Beispiel Fragen, die der Schweiz wichtig sind, wie der Lohnschutz besser gewährleistet ist. Und da haben wir jetzt mehrere Gespräche gehabt und sie haben uns dann kurz vor den Wahlen eingeladen, sehr, sehr, sehr exklusiv. Also es gibt keine andere Parteispitze so nahe dran gewesen, auf das Berlin zu gehen. Wir haben uns das dann kurz über Leitung gefunden, wenn wir das Gespräch kann führen mit einem zukünftigen Kanzler vom wichtigsten Land in Europa, dann wäre es absolut verantwortungslos, das nicht zu machen. Und darum sind wir auf Berlin gereist und haben nachher nach dem Wahlsieg offen gestanden, ja, mit ihm auch noch das ein oder andere Bier genommen und angestoßen.
Genau, aber richtig reden hat man natürlich nicht können, weil er noch ein paar andere Sachen da hatte. Haben ihm ein Geschenk mitgebracht. Ja. Erzähl mal etwas über das.
Ein Sackmesser von Victorinox.
Ein Schweizer Sackmesser.
Ja, ja.
Das und ist auf dem war eingraviert?
Dem Genossen Olaf Scholz zur gewonnenen Wahl. dem Datum, was war es?
Es ist also wirklich fast ein bisschen pubertär, wie ich das mache. Auch mit dem Sackmesser im Flüger.
Den haben wir natürlich müssen aufgeben am Flughafen. Das ist klar. Das haben wir natürlich müssen aufgeben. Und dann haben wir das ihm aber übergeben und er hat wirklich sehr, sehr Freude gehabt.
Ja, aber offenbar, als er an der Molina das Sackmesser vorgenommen hat, ist ein Bodyguard dazwischen gekriegt. Hat das Gefühl, es ist ein Anschlag auf ihn geplant gewesen?
Das ist richtig gewesen. Wir haben das zwar mit der Medienabteilung von Olaf Scholz abgesprochen, wo und wenn man das am besten übergibt, damit man das Bild machen kann. Aber offenbar sind nicht alle Securitas eingeweiht gewesen in diese Übergabe. Und der Securitas hat richtig reagiert. Absolut. Das ist sein Job. Er hat Fabian Molina das Sackmesser kurzerhand weggenommen und nach einer kurzen Verhandlung hat sich das dann aber geklärt.
Aber gleich, auf eine Art und Weise schon noch ein bisschen speziell.
Wieso meinst du?
Das, ja, einfach irgendwie das Ganze wirklich für mich ein bisschen pubertär. Vor allem auch, ihr seid auf Berlin gechattet und 2019 hast du gefordert, kein Flug mehr in Europa an Ort an, wo man innerhalb von 12 Stunden hinreisen kann. Und das wäre auch Berlin. Ihr seid jetzt einfach hier und retourchat. Faktisch für ein Selfie.
Das hat offenbar diese Woche da, das Blatt da, wie heisst es, Weltumspanner oder was auch immer, vom SVP-Nationalrat geschrieben. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich frei erfunden. Also es hat mal,
was ist frei erfunden?
Es hat mal eine Diskussion gegeben über so einen Vorstoss, aber der Vorstoss ist so, im Parlament nie gegeben. Wir haben entschieden, dass wir Inland.
Aber du hast das, du hättest das wählen, oder?
Nein, wir haben gesagt, was
findest
wir
wollen. Findest du sinnvoll?
Ja, wenn du
dass wir nicht mehr umchatten in Europa.
Wenn du die entsprechende
Wochenende kannst nach Berlin.
Wenn du die entsprechende, also zwei Sachen. Erstens muss man zuerst die entsprechende Infrastruktur öffentlich aufbauen. Das ist klar. Du brauchst Zugverbindungen, die das auch hergeben. Und während der Session wäre es schlicht unmöglich gewesen, das zu machen. Und dann ist es falsch zu glauben, man kann den Flugverkehr von heute auf morgen abstellen. Sondern es geht ja genau um eine Abwägung. Und die Abwägung, die Interessen der Schweiz, der Europapolitik und eine gute Beziehung aufzubauen zum zukünftigen Kanzler von Deutschland, scheint mir für die Zukunft von diesem Land so wichtig, dass ich mich entschieden habe, jawohl, das mache ich, im Wissen, dass das Fliegen nicht das ist, was klimapolitisch im Moment sehr wünschbar ist. Aber das kann man mir gerne vorwerfen. Ich bin überzeugt, die Investition wird sich für das ganze Land lohnen.
Ja, also Greta, die geht damals mit dem Zug an. Die hat eine höhere Glaubwürdigkeit mit ihren Anliegen.
Greta hat allerdings auch nicht mit von der Session nur ein paar wenige Stunden Zeit, zum ersten den Entscheid zu fällen, wo es wahrscheinlich gar keine Zugverbindungen mehr gegeben hat. Respektive zurückfahren ist klar gewesen, das haben wir angeschaut. Wie gesagt, das kann man kritisieren. Wir haben uns sehr bewusst entschieden, das ist so ein wichtiger Moment, das ist eine absolute Zeitenwende in der europäischen Politik, dass sich das für die Schweiz und die SP lohnt und dass man das Risiko muss auf sich nehmen muss.
Naja, da wollen wir mal schauen, was da passiert. Olaf Scholz ist ja nicht einer aus Süddeutschland, der eine enge Beziehung hat zur Schweiz und uns da wahrscheinlich bevorzugt.
Das ist ja genau der Vorteil. Der Olaf Scholz ist von seiner Biografie her, er hat angefangen, sich politisch zu engagieren als anwaltlicher Vertreter von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, wo es genau um Kämpfe wie der Lohnschutz gegangen ist. Und das ist ihm ein ureigenes Anliegen. Für das hat er ein anderes Verständnis als Angela Merkel oder als süddeutsche Unternehmer. Und ich glaube, für die Schweiz ist das eine absolute Chance.
Okay, also zum Thema, eben, wie man sich selber verhalten sollte. Die haben, glaube ich, ein Auto, das teilen mit einer anderen Familie. Ja. Ist es ein Benziner?
Das ist ein Volvo V60, das ist sogar noch Diesel. Das ist ganz ein altes Auto.
Okay, und was meinst du dazu? Kannst du dir das leisten als SP-Co-Präsident mit einem Diesel rumzufahren im Jahr 2021, 2022, 2023, 2024?
Nein, völlig einverstanden, aber ich kann mir keinen Tesla leisten im Moment.
Und es gibt
nicht. Nein, woher soll ich das gerne?
Es gibt billigere Autos. Es gibt den Zoe von Renault, der ist nur halb so teuer.
Das ist das Nächste.
Das ist keine Ausrede.
Das ist das Nächste, was ich plane, das ist klar. Das Auto ist aber aus Occasionsbeständen und dazu mal das Einzige gewesen, wo wir uns haben können leisten. Und ich glaube, das ist genau der Fehler von der Klimapolitik in den letzten Jahrzehnten, dass man die gemacht hat mit Blick auf einen Elon Musk, mit Leuten, die sich von heute auf morgen Elektroautos und das ganze Haus einfach sanieren, wie sie das aus der Portokasse finanzieren. Das ist nicht die Realität der grossen Mehrheit in diesem Land. Sondern die grosse Mehrheit in diesem Land braucht Unterstützung, damit sie sicher sind, ihr Job ist garantiert, ihr Einkommen. Und dann sind sie bereit, Klimapolitik zu machen. Aber man kann nicht Menschen jetzt zahlen lassen, im Einzelfall und sie individuell verantwortlich machen für ganze Industrien wie die Autoindustrie, die einfach 50 Jahre lang sich geweigert haben, das Notwendige zu machen und Geld verdient haben mit der Zerstörung des Planeten. Um das geht es. Wir müssen die Konzerne zwingen, anders zu produzieren. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass das die Menschen jetzt zahlen müssen.
Gut, also, du hast aber auch kein DAB Plus im Auto, hast du mir mal
das
gesagt.
Das ist richtig, da sind wir völlig einverstanden mit zwei.
Gut, aber wenn ich dich frage, dann, ob du dich für UKW einsetzen willst, hast du irgendwie, dass sich an dir vorbeigehen lassen?
Nein,
hat dich nicht interessiert?
Ich habe mich natürlich politisch für das eingesetzt, auf diesen Weg, wo ich das Gefühl hatte, das könnte einen Erfolg haben. Was ich nicht mache, ist, Petitionen oder öffentliche Aktionen zu unterstützen, wo ich schon weiss, dass es nichts wird bringen am Schluss. Also ich finde es völlig richtig.
Also ich meine, es hat etwas gebracht, aber ich habe von der SP überhaupt keine Unterstützung gehabt. Euer Matthias Ebischer war in der zuständigen Kommission und er war voll auf der anderen Seite gewesen, UKW abschaffen.
Es ist ja nicht so, dass es nicht richtig wäre, über eine neue Technologie zu diskutieren. Das stört mich gar nicht.
Es ist keine neue Technologie, es ist eine alte Technologie.
Ja, das kann ich gar nicht so beurteilen. Was mich stört, ist, dass man gesagt hat, wir machen das und zahlen sollen es nachher die sich privat ein neues Autoradio anschaffen. Das
wie
stört
du
mich.
Zum Beispiel.
Wie nicht zum Beispiel. Jawohl, das geht nicht, dass wir das auslagern. Bin ich völlig mit dir einer Meinung.
Gut, also da habe ich da als Einzelmasker müssen etwas anbringen, wo sich die SP Schweiz irgendwie völlig zurückgehalten hat. Also du hast ja mal bei Radio Kanal K als Moderator angefangen. Hast du eigentlich mal überlegt, dass du auch eine Radiokarriere als Moderator machen?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also mich interessieren zwar Geschichten von anderen Menschen. Ich habe ein paar Mal dürfen die Sendung machen, wer muss fragt, die geheissen, die ich Menschen eingeladen habe, die mich interessieren. Aber ich weiß nicht, ob ich das Talent habe zur Journalistin oder Journalist.
Also gut, also falls dann deine politische Karriere an den Senk kommt, könntest du dich bei mir oder bei meinem Nachfolger bei dem Radio. Machen wir Musik und reden weiter mit dem Cedric Wermuth.
Jetzt, genau.
Sag jetzt das an, so wie ein Moderator. Ein toller Moderator.
Wir hören jetzt Taxi Montréal von Hey Francis. Und Hey Francis ist ganz eine interessante Band. Das ist nämlich eine Luzerner Band, die aber auf Französisch singt. Und das ist mir als halber Romo ganz wichtig. Man kann in der Deutschschweiz auch erfolgreich sein, wenn man nicht immer alles auf Englisch muss machen.
Ouvert me prévient, c'est bientôt l'hiver.
Cédric Vermut, wenn ich schaue auf deiner Homepage, kannst du relativ gut Französisch.
Oui.
Zum Thema Italienisch steht dort Verständnis, mündlich und schriftlich. Das klingt wieder ein paar Mal, wo gesagt hat, I can English understand. Und du bist ja auch italienischer Bürger, als Doppelbürger. Warum kannst du denn nicht Italienisch, hast Spanisch hast gelernt, aber nicht Italienisch? Hast du überhaupt eine Beziehung zu der italienischen Kultur und Politik?
Also ich bin 2002 in Italien quasi wieder eingebürgert worden. Meine Großmutter ist im Faschismus geflüchtet aus Italien, hat in der Schweiz einen Emmentaler kennengelernt und hat ihn geheiratet. Und mein Vater hat das Trauma erlebt, als Cink ausgestoßen zu werden in der Schule. Und hat aufgrund von dem unter anderem mit uns nicht Italienisch geredet, wo wir klein waren. Und darum verstehe ich
aber warum hast du denn das nicht gelernt? Warum hast du Spanisch gelernt, nicht Italienisch?
Das ist tatsächlich so, weil mein Bezug zu Italien relativ schwach war. Lange. Ich habe heute viel mehr Bezug zu dieser Familie, aber ich fühle mich ehrlich gesagt sehr schwach als Italiener. Das ist so. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Wenn der Zug 2 Minuten zu spät kommt, kriege ich Schweißausbrüche. Das ist sehr schweizerisch.
Ja gut, dann hast du oft Schweißausbrüche. Also der SVP-Präsident Marco Chiesa hat gefordert, das Doppelbürgerparlament sollen sich outen. Offenbar hat das Gefühl, man hat da nicht die richtige Loyalität zur Schweiz. Ja. Ihr seid ja immer für Transparenz in allen Fragen, aber da bist du dagegen.
Ja, absolut. Also bei mir weiss man das übrigens schon lange, ich habe das nie versteckt, aber ich finde, das Verständnis dahinter ist absolut falsch. Niemand muss in diesem Land loyal sein zum Staat Schweiz. Was ist denn das für eine absurde Idee? Das ist eine mittelalterliche Vorstellung. Wir müssen loyal sein zu König und Kaiser, aber der liberale Staat ist dazu da, unsere Menschenrechte durchzusetzen. Das ist unser Diener, nicht der Bürgerin und Bürger ist Dienerin vom Staat, und dazu muss loyal sein. Das ist eine absolutistische Vorstellung davon, was ein Staat soll sein. Das lehne ich fundamental ab. Das finde ich absolut falsch. Abgesehen davon gibt es keinen Konflikt zwischen der Schweiz und Italien und Deutschland. Was im Moment der Marco Chiesa und seine Partei machen, ist ein Frontalangriff auf alles, was das Land stark macht, von guten Renten über das Steuersystem bis zu der Medienvielfalt. Und das ist die politische Auseinandersetzung. Nicht, ob jemand einen zweiten Pass hat, das ist längstens Realität.
Ja, aber der Ueli Maurer war ja auf eurer Seite, wo es darum ging, beim Geldwäschereigesetz, oder? Hä? Ja. Hä? Ist das fast ein bisschen peinlich für dich? Weil du hast ja das Gefühl, dass der Ueli Maurer, was hast du gesagt, so Trumpsche Manieren hat, wenn er dann mit dem Freiheitsstreichler Hempli sich ablichten lässt.
Ja.
Aber da ist er voll auf eurer Seite.
Ja, das ist aber typisch Ueli Maurer, dass er immer wieder für Überraschungen gut ist. Ich finde, was er sich geleistet hat in der Pandemie, geht auf keine Kuhhaut. Die Schweiz hat heute unter anderem einen Rückstand in der Impfquote, weil wir eine grosse Partei in Regierungsverantwortung haben, die systematisch Massnahmen boykottiert hat. Das geht nicht. Auf der anderen Seite, beim Geldwäschereigesetz hat er absolut recht. Dort hat sich das Parlament kaufen lassen von den Lobbys, von der Wirtschafts- und Treuhandskanzleien. Darum haben wir jetzt eine riesige Lücke und wir haben uns lächerlich gemacht vor der Weltöffentlichkeit, weil nach wie vor dreckige Geschäfte über die Schweiz abgewickelt werden. Das geht nicht.
Das Parlament kaufen lassen? Oder mal das ein bisschen deutlicher sagen. Wer hat sich denn gekauft?
Das ist das, was ich in Bundesbern seit Jahr und Tag erlebe, dass die Interessen von finanzstarken Wirtschaftslobbys stärker sind als die Interessen vom Volk in diesem Land, dass wir immer dafür kämpfen müssen. Das sehen wir jetzt bei den Steuervorlagen. Jetzt Abschaffung von der Stempelsteuer, Abschaffung von der Verrechnungssteuer. Im Steuerbericht von Ueli Maurer, der bei seinem Departement steht, drin, in Zukunft keine Steuern mehr auf Kapital, nur noch Mehrwertsteuer und Einkommensteuer. Sprich, die Menschen in diesem Land sollen alles zahlen, Unternehmen gar nichts mehr. Und das ist, weil wir ein absolut intransparentes System haben, weil die Firmen und das grosse Kapital parlamentarier entschädigen mit Verwaltungsratsmandat und sie darum in ihrem Auftrag arbeiten. Und das macht mich hässig, das ist das, was mich frustriert seit Jahr und Tag.
Aber hast du jetzt das Gefühl, aufgrund, dass die Pandora Papers sind rausgekommen, dass jetzt aufgrund von dem, wir wollen ja da Korrekturinitiativen im Parlament, parlamentarische Initiativen einreichen, dass sie jetzt durchkommen, wenn das ja Leute sind, die gekauft sind?
Ich hoffe, es gibt in der bürgerlichen Partei, und ich glaube daran, und ich weiss, dass es die gibt, Leute, die aus tiefer bürgerlicher Überzeugung, die nicht meine ist, aber die eine anständige Überzeugung ist, wollen eine vernünftige Politik machen und dass die sich wehren gegen ihre Parteispitzen, die da wirklich einfach auf dem Dampfer von wer von den Lobbys bietet am meisten und dem seine Interessen verfolgen, wir leider eingespurt sind. Das ist in den letzten Jahren massiv. Übrigens ganz massiv in den letzten Jahren unter Führung von der SVP. Gerade in wirtschafts- und steuerpolitischen Fragen ist leider die CVP und der Freisinn sind überhaupt nicht mehr im Stand, eine eigene Position zu formulieren.
Gut, aber ich meine eben, wenn du sagst, eben, man hat da linke Tendenzen, die Juso-Initiativen, die gehen alle hochkant oben runter. Wenn Juso draufsteht, dann hat man das Gefühl, es ist Gift drin. Und jetzt kommen wir mit der Abschaffung von der Stempelsteuer. Das ist doch nicht emotional. Wie wollen wir das kommunizieren? Da gibt es doch wichtigere Sachen. Beispielsweise. Cedric.
Sag.
Facebook und Instagram haben wir diese Woche erfahren, was da für Machenschaften sind, dass man da muss eingreifen und nicht muss warten, bis eventuell der amerikanische Kongress etwas macht.
100% mit dir einverstanden. Das ist ein Thema, das die Politik vernachlässigt hat. Wir haben es gerade heute Morgen im Präsidium von der SP Schweiz besprochen. Wir müssen, das kann nicht mehr so weitergehen. Wir haben eine Dominanz. Und das ist genau das, was man sieht, was passiert, wenn man zentrale öffentliche Infrastruktur privaten Grosskonzernen überlässt. Dann steht immer, der Profit ist wichtiger als Demokratie. Und genau das passiert jetzt. Wir brauchen eine Regulierung.
Warum haben wir bis jetzt nichts gemacht? Also,
wir haben
jetzt
schon
ist ein Whistleblower in Washington auftreten und da hat man sich plötzlich mit den Augen gerieben und hat gesagt, was? Die tun wirklich einfach den Unfrieden im Land oder auf der Welt die fördern, weil das Profit bringt.
Das ist richtig, ja. Und da hat man zu wenig hingeschaut. Die Kritik muss, glaube ich, die gesamte politische Landschaft zu sich nehmen. Wir haben zwar das immer wieder probiert, aber mit zu wenig Nachdruck. Und das muss jetzt schnell gehen. Es kann nicht sein, dass sich die Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entziehen. Und ich will, dass Menschen in diesem Land einen besseren Schutz haben von ihren Daten und wissen, welche Informationen kommen zu ihnen und woher sind die abgesendet. Und das geht nicht. Übrigens, was mir auch ganz wichtig ist, noch nie darf vergessen in dieser ganzen Diskussion um falsche Informationen und Fake News. Das Problem sind nicht ein paar SMS, die da rumgeschickt werden oder auf Facebook. Das Problem sind mächtige Player wie der Pandemie, zum Beispiel die SVP, die diesen Fake News Dächer eine Glaubwürdigkeit geben im politischen System. Die grösste Lüge kommt immer von den Herrschenden und oben ab. Es ist nicht die von unten kommt, was das Problem ist.
Nein, es gibt natürlich ganz, organisierte Fake News. Ja, ich habe über Verschwörungen habe ich geschrieben, aber jetzt auch aus China, aus Russland,
werden
da die Bots
von der grossen
streut, über Facebook.
Klar.
Und jetzt gerade auch in dieser Pandemie, wo wir drin sind, wie erlebst du denn das? Wie sich das Klima verändert hat, unter anderem eben durch die Verschwörungstheorien. Hast du zum Beispiel persönlich jetzt Drohungen bekommen?
Ja, also das hat in einem Ausmaß zugenommen, wo krass ist. Also das ist so. Ich bin mir zwar gewöhnt, seit ich Politik mache, werde ich eingedeckt mit Beleidigungen und auch mit Drohungen, aber in dieser Menge, wie es das seit der Pandemie gibt und in dieser Gefährlichkeit auch, wo man wirklich muss zu Massnahmen greifen, das habe ich persönlich noch nie erlebt. Das hat eine neue Qualität. Bei mir kommt es nur aus der rechtsextremen Ecke an. Ich weiss, es gibt andere, die andere Erfahrungen machen, aber das ist etwas, was einem tatsächlich Sorgen macht. Aber ich muss dir ehrlicherweise sagen, es gibt 3-4 sogenannte Journalistinnen und Journalisten. Und wenn die einen unfairen Artikel auf Person spielen, auf Facebook tun, dann komme ich Drohungen und Beleidigungen über. Es braucht immer einen Auslöser von oben. Das passiert nicht einfach so aus dem Nichts raus.
Und was kann man denn machen, dass das Klima sich wieder ein bisschen abkühlt? Eben die Freiheitsstreichler, die Aggressivität, die Demonstrationen, wo auch Medienjournalisten angegriffen werden, verbal und so, sogar körperlich und so weiter. Das sind Sachen, die man gar nicht nie erlebt. Bundesräte, die unter Begleitschutz sich bewegen, all das.
Also ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist, die Politik muss es schaffen, einen Ausgang aus dieser Pandemie zu bringen, der den Menschen zeigt, euer Leben geht nachher besser weiter als vorher. Es wäre jetzt eine Katastrophe, zum Beispiel die AHV-Rente zu kürzen oder das Rentenalter zu erhöhen, weil genau dann die Rechte bekommen und sagen, schau, die in Bern beschäftigen sich nur mit sich selber und dein Schicksal ist nichts wert. Das Zweite ist, ich bin ein bisschen optimistischer als du, muss ich sagen. Ich hatte eine Zeit lang auch mehr Respekt gehabt vor diesen Demonstrationen. Inzwischen habe ich den Eindruck, es ist eine kleine radikale Minderheit. Und die Zeit hat für uns geschaffen, den Beweis, dass die Impfung wirkt, dass die Massnahmen sinnvoll sind, dass der Staat sie nicht missbraucht. Also mit jedem vernünftigen Mensch, den man in diesem Land redet, kann man feststellen, jawohl, es hat Probleme gegeben, haben alle Fehler gemacht, aber die Angst vor dem grossen Gesundheitsfaschismus, die ist einfach so nicht eingetroffen. Und mein Eindruck ist eher, dass ein Grossteil der Bevölkerung da still und leislich Politik von Alain Berset und vom Bundesrat mitträgt und dass das vor allem eine laute kleine Minderheit ist.
Der Alain Berset gibt sich ja immer selber gute Noten. Ganz am Rand sagt, ja, wir haben auch noch ein bisschen Fehler gemacht und so. Das klingt fast ein bisschen wie der Trump. Was gibst ihm du für Noten jetzt in dieser ganzen Pandemie-Geschichte?
Also ich würde sagen, in der Pandemiebekämpfung kann man halt nicht immer einer einzelnen Person, sondern es ist ein Zusammenspiel auch mit den Kantonen. Aber am Schluss hat die Schweiz, würde ich sagen, mit einem 4,5 insgesamt durchgebracht. Wir hatten Phasen, die gut waren. Wir hatten eine Phase, Herbst, Winter, letztes Jahr die zweite Welle, die für mich schockierend war, wie lange die politische Landschaft in einem dramatischen Moment, wo zu viele Leute gestorben sind, inakzeptabel, Hunderte gestorben sind, weil die Politik zu wenig reagiert hat, die Spitäler praktisch überlastet waren. Das ist ein ganz massiver Token im Reimheft und man muss das aufarbeiten. Das ist übrigens auch nicht der Job von Alain Berset, sondern das Parlament muss unabhängig kritisch aufarbeiten, was ist richtig war und was nicht. Und dann erwarte ich am Schluss dann auch von ihm, dass er die Kritik auch annimmt, wenn sie denn da ist.
Es gibt ja offenbar eine Privataffäre Berset, wo verschiedene Medien darauf eingegangen sind. Ist das jetzt schon Ausstand oder kommt da noch mehr? Sind ihr da an der Spitze von der SP da darauf vorbereitet?
Und mich interessiert einzig und allein, was der Alain Berset für Politik macht und seine Privatangelegenheiten sind seine Privatangelegenheiten.
Ja, die Frage ist privat, aber die Frage ist, ob da auch noch Vermischung ist zwischen privat und offiziell.
Das weiss ich nicht. Mir ist nichts bekannt, wo in die Richtung würde deuten. Wenn das so wäre, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Aber ich finde es wichtig, dass das so bleibt. Ich finde zum Beispiel auch absolut inakzeptabel, dass Geschichten, wo Ueli Maurer, sein Sohn, drin involviert sind, plötzlich ihm angelastet werden. Auch Bundesrätinnen und Bundesräte haben das Recht auf eine Privatsphäre. Alles, was eine Vermutung ist, dass es könnte ein Missbrauch von der Macht sein, muss schonungslos aufgeklärt werden. 100% einverstanden. Alles, was rein privat ist, hat einfach in der Schweizer Öffentlichkeit nichts zu suchen.
Aber hast du das Gefühl, da kommt noch etwas, wo könnte am Alain Berset und damit auch euch schaden?
Das hoffe ich nicht. Ich hoffe für Alain Berset, seine Familie und alle anderen, die da sind, dass wir jetzt über die Geschichte hinweg sind. Aber ich kenne Alain Berset sein Privatleben nicht in- und auswendig. Das ist nicht meine Aufgabe als Parteipräsident. Die Verantwortung muss er selber tragen.
Diese Woche hat es Aktionen gegeben in Zürich, Extinction Rebellion, wo vor allem Westschweizer nach Zürich gekommen sind, um den Verkehr lahmzulegen. Was ist deine Haltung dazu? Ist das etwas Gutes oder Schlechtes?
Also ich habe es nicht so mitbekommen, weil ich diese Woche nicht in Zürich war, persönlich.
Nein, aber man liest ja auch noch Medien.
Natürlich, selbstverständlich. Natürlich, ich persönlich bin relativ entspannt bei so Aktionen vom zivilen Ungehorsam. Ob jetzt die Botschaft ehrlicherweise von dieser ganz konkreten Aktion wirklich übergekommen ist, finde ich, sei dahingestellt. Da kann man sich fragen, aber was sie recht haben...
Dahingestellt, das ist ja oder nein? Ist gut oder schlecht?
Die Frage ist nicht, ob es gut oder schlecht ist. Das Problem ist doch, dass Extinction Rebellion gezwungen wird zu so Aktionen von einer politischen Mehrheit, die sich weigert, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen gegen Klimawandel.
Und die werden gezwungen.
Ja,
wenn du noch jünger wärst, wenn du noch Juso-Vorsitzender wärst mit dem Joint im Mund wie früher, würdest du dann vielleicht auch dort sitzen?
Nein, ich wäre nicht bei Extinction Rebellion. Mir passt die ganze Haltung nicht. Ich mache nicht Umweltpolitik gegen die Menschen, sondern ich mache sie für die Menschen. Ich will den Planeten retten für die zukünftigen Menschengenerationen. Und nicht, es ist nicht ein Selbstzweck. Und das unterscheidet mich, glaube ich, fundamental von Extinction Rebellion. Da gibt es andere Strömungen in der Klimabewegung, wo wir viel näher sind. Aber der Fakt, worauf sie hinweisen, dass der eigentliche Skandal Tatenlosigkeit der Politik ist. Das finde ich, über das müssen wir reden. Und man kann sich schon über die Aktion empören. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Leute finden, das ist zu weit gegangen. Aber dann muss man das an ACTA legen und ab morgen Morgen müssen wir darüber diskutieren, wie lösen wir das wahrscheinlich grösste Problem unserer Generation.
Genau, und für das bist du gewählt worden und deine Parteikollegen sind gewählt worden. Es gibt ja noch andere Sachen, da die Velodemos in Zürich einmal im Monat ohne Bewilligung, Critical Mass, legen den Verkehr stundenlang lahm. Was meinst du da dazu?
Also es wäre absolut richtig, dass man die Innenstädte vom Autoverkehr befreit oder dass man den zumindest massiv reduziert und dann wieder da, um das geht es mir. Ich glaube, was man schon muss sehen, wir haben in den letzten Monaten praktisch unbehelligt Leute gehabt, die in der ganzen Schweiz demonstriert haben gegen Corona-Massnahmen, ohne sich an die Mindestvorschriften vom Gesundheitsschutz zu halten. Ich habe die übrigens immer verteidigt. Ich habe gesagt, das demokratische Recht von der Demonstration ist wichtiger als fast alle anderen Bestimmungen, aber dann muss das für alle gelten. Und das ist leider eine Reaktion auf das, dass man die Leute entsprechend hätte machen lassen, dass man das hätte. Wichtig ist am Schluss, auf was weist sie. Und ich finde ehrlich gesagt, die Critical-Mass-Demonstrationen, das ist eigentlich ein relativ sanfter und ein netter Hinweis darauf, wie man eben einen Stadtraum auch könnte gestalten könnte, wenn nicht das Auto würde im Zentrum stehen.
Vielleicht noch ein letzter Punkt. Es gibt ein Gesetz, ein Mediengesetz soll kommen, wo vor allem Grossverleger profitieren sollen. Die SP ist dafür, das Referendum ist eingereicht worden. Die NZZ-Redaktion ist kategorisch dagegen, dass man Millionen oder sogar über eine Milliarde an Grossverleger verteilt. Ist das nicht eine verkehrte Welt?
Ja, es ist leider so, dass das Gesetz nur zustande gekommen ist, weil es einen Kompromiss gegeben hat in der Branche. Wir haben uns nie eingesetzt für die grossen Medienverlage. Um das geht es mir nicht.
Aber die werden profitieren. Die werden 60-70% von diesen Geldern bekommen.
Das ist tatsächlich so. Aber wenn das Gesetz nicht kommt, wer dann stirbt, dann sind das die kleinen Medien. Das ist Radio Berner Oberland, wo ganz entscheidend ist für die
Identität. Hier kommen 3 Millionen für, Gebühren
ja,
über.
Aber für die spielt das eine Rolle. Und das Zweite
nein,
ist... Das Zweite ist,
also du bist nicht in dieser Sache drin.
Das Zweite ist, es sind die kleinen regionalen Geschichten, wollte ich sagen. Und das Zweite ist, das ganz Entscheidende ist die Förderung von Online-Medien, wo man eben genau kann aus diesen ganz engen Konzernstrukturen von den grossen Verlagen herauskommen. Darum sind sie eigentlich in der Kommission zuerst dagegen gewesen. Ich bin völlig einverstanden. Mir geht es nicht um die Beträge, die grossen Verlage gehen. Mir geht es um die Stabilisierung der Kleinen, um die Sicherung und die Erweiterung der Medienvielfalt in diesem Land. Das macht das Land aus und ohne das Gesetz ist das ernsthaft gefördert.
Also, und du nimmst in Kauf, dass eben da Grossverleger viel, wo
das ist leider
hundertfache Millionär sind,
das ist
staatliche Gelder bekommen, dann an den Subventionstöpf hängen, das nimmst du dann einfach in Kauf als Kollateralschaden?
Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe das Gesetz nicht allein geschrieben. Ich habe das so müssen nehmen, wie es am Schluss aus der Kommission rausgekommen ist. Und jetzt stehen wir vor der Frage, will man das Gesetz mit den Nachteilen, was hat, oder will man gar kein Gesetz? Und gar kein Gesetz ist eine ernsthafte Bedrohung für die Medienvielfalt in dem Land.
Naja, wenn wir schauen, das hat meiner Meinung nach keine Chance durchzukommen. Du siehst es anders?
Ja, sonst würde ich mich nicht... Also mal, ich würde mich auch dafür einsetzen, wenn ich es anders würde sehen. Aber ich glaube schon, oder? Also man muss sehen, der Angriff auf die kleinen regionalen Medien ist ein Angriff auf Selbstverständnis und die Identität von dem
Aber
Land.
Die grossen tun ja die kleinen Angriffe. Okay.
Ja, also, das muss man auch angehen. Aber das steht nicht in dem Gesetz drin. Da bin ich mit dir einverstanden, dass die grossen Verlage schuld sind an der Medienkonzentration in diesem Land. Und das Hauptproblem von der Medienfreiheit in dieser Strategie liegt von den grossen Medienkonzernen. Da sind wir uns 100% einig. Dem sind sie natürlich auch sehr dankbar, dass es zum Beispiel noch Radio 1 gibt, wo ja die Opposition unabhängig vorantreibt wie kein Zweites.
Ah, wunderbar. Danke vielmals, Cedric. So einen schönen Abschluss, den kann ich nicht irgendwie toppen. Danke dir vielmals, alles Gute und bleib gesund. Letzter Titel noch.
Das ist jetzt wirklich einer der grössten Schweizer Indie-Punk-Rock-Titel von Ever Headed for the Ocean von Faves.
Das ist der Doppelpunkt. Sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
I'm
beste Talkshow der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Der goldige Herbst bringt weiches Licht, farbige Blättchen und noch...
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.